Ja, jetzt müsste man mich hören, denke ich. Ich höre mich selber, das ist gut. Ja, willkommen zum Vortrag. 24 Monate Immutable Desktop, ein Erfahrungsbericht. Letzter Vortrag heute. Spätvorstellung sozusagen. Ich stelle mich jetzt aber trotzdem jetzt vor. Und unsere Firma. Uns gibt es seit 2001. Wir sind ein reiner Linux- und Open-Source-Dienstleister, IT-Dienstleister aus Arnsberg im Sauerland. Mittlerweile über 50 Mitarbeiter. Schon länger im Geschäft, wie man sieht. Und ja, ich arbeite da jetzt auch so schon seit 2004. Bin also auch schon fast Inventar. Und wir haben da schon viel, viel Erfahrung gemacht, weil wir natürlich Notebooks benutzen für die Arbeit oder Linux-Rechner früher mit Terminal-Server. Da gibt es gewisse Anforderungen beim Linux-Dienstleister. Es sollte ein Linux-Notebook sein. Sehr überraschend. Und da wir aber auch tatsächlich im Feld unterwegs sind, muss man da auch mit Root-Rechten arbeiten können. Man muss flexibel improvisieren können. Ich hoffe mal, das rutscht ein bisschen. Ne? Ja. Ich versuche es mal ein bisschen festzuhalten, dass das nicht so raschelt. Nicht, dass das unangenehm wird. Da haben wir natürlich verschiedene Iterationen durch, die alle verschiedene Vor- und Nachteile hatten. Und die letzte Iteration, die wir hatten, die uns dazu bewegt hat, zum Immutable Desktop zu wechseln, war halt ein Ubuntu mit irgendwie individuell installierten Updates und Problemsituationen, die man hat, wenn Leute lokal dafür verantwortlich sind, ihr Notebook zu pflegen und zu warten, die dort wirklich für haarsträubende Probleme gesorgt haben. Und mit zunehmender Mitarbeiterzahl wird das natürlich irgendwann nicht mehr handelbar. Da braucht man also eine neue Lösung. Die nächste Iteration stand an. Und wir hatten uns überlegt, was können wir natürlich da machen. Die Ursache war immer Root-Rechte. Damit kann man natürlich prinzipiell destruktive Operationen durchführen. Erste Überlegung wäre natürlich wegnehmen, aber das war nicht unser Ziel. Dadurch, wie ich gerade schon sagte, wir brauchen ja irgendwie viel Service, die Leute müssen improvisieren können. Und ich glaube, wenn man bei Linux-Dienstleister arbeitet und Open-Source-Enthusiast ist, möchte man sich, glaube ich, auch selber vollständig einbringen können. Deswegen ist das, glaube ich, eine Maßnahme, die man natürlich mal diskutieren muss, aber deren Ergebnis eigentlich immer sein sollte, keine gute Idee. Und genauso wie viele andere Firmen das machen, Remote-Desktop geht bei viel Service auch nicht. Wenn wir reden vom Sauerland, wir haben da real existierende Funklöcher. Also wenn ich zur Arbeit fahre, ich schaffe es nicht, durchgehend ein Telefonat zu führen, ohne zwischendurch dreimal neu anzurufen. Und dann irgendwie in so einer Situation noch arbeiten zu wollen mit irgendwie Remote-Desktop ist quasi nicht drin. Und dann haben wir natürlich das Thema Immutable Desktop wahrgenommen. Das lief ja damals, hatte glaube ich mehrere Namensänderungen hinter sich. Heute ist ja Fedora Atomic oder früher ist es Silverblue. Ich glaube, das war vorher nur Silver. Die Frage ist, wäre das eventuell eine Sache, die interessant sein könnte? War auf den ersten Blick faszinierend, neu, gibt es auch keine Erfahrung zu. Könnte man das vielleicht einsetzen? Also haben wir es natürlich evaluiert. Aber erstmal die Frage, was sind die Vorteile vom Immutable Desktop? Ich komme auch gleich dazu. Ich meine, ich gehe schon davon aus, dass auf einer Veranstaltung wie den Chemnitzer Linux-Tage Leute vielleicht schon mal das Thema Immutable Desktop gehört haben oder gelesen haben. Ich weiß nicht, vielleicht setzt sich auch jemand ein. Das ist ja im Grunde eine komplett neue Art, sein Betriebssystem zu verwalten oder auszuführen. Man hat nicht mehr irgendwie die administrativen Aufgaben, wie man sie sonst hat, irgendwie Updates installieren mit YAML oder apt oder sonst etwas, irgendwelche neue Software installieren, Konfigurationsdateien drüber schreiben. Ich meine, dafür gibt es Konfigurationsmanagement-Tools. Aber das ist ein komplett neuer Ansatz. Es gibt die, um das noch High-Level zusammenzufassen, es gibt ein Container-Image, wie man das aus der Docker-Welt kennt. Das wird irgendwie zentral deklarativ erstellt in einer Pipeline. Und das ist ja erstmal, wie man das kennt, ein Image, daraus wird ein Container gestartet und dieser Container hat ein Overlay-Filesystem, was irgendwie für die Änderungen da sind. Und wenn man den Container wegwirft und neu erstellt, sind die Änderungen weg. Und dieses Verfahren lässt sich eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, das haben die Jungs von Fedora gemacht und die Mädels, lässt sich auch wunderbar auf die Welt des lokalen Notebooks übertragen und auch auf das Betriebssystem, was man auf der Hardware bootet. Man nimmt also dieses Container-Image, schreibt das als Blob auf die Platte, baut ein bisschen Unterstützung für Bootloader und startet dann das Betriebssystem aus diesem Container. Und die Bereiche, die schreibbar sein müssen, wie Konfigurationen unter /etc oder das eigene Home-Verzeichnis, die werden dann als lokales Dateisystem weitergeführt. Das hat den Vorteil, genau wie bei der Containerwelt, ich habe eine klare Trennung von Bereichen, die ich sichern muss oder die mir wichtig sind, die für den Betrieb der Anwendung wichtig sind, die ganzen Nutzdaten enthalten und die ganzen Binaries und so, die im Grunde austauschbar sind und jederzeit wie in der Containerwelt Updates wegwerfen, neue Versionen hochfahren. Der übernimmt die Konfiguration, die Nutzdaten und läuft mit der neuen Version. Genauso ist es hier dann im Grunde mit dem Notebook auch. Das heißt, ich boote mein Container-Image, habe mein Home, habe mein ETC, kann ganz normal mit dem Notebook arbeiten. Und wenn es ein Update gibt, lade ich das neue Image runter, schreibe das irgendwo im Bereich auf der Platte und starte mein Notebook neu und bin im neuen Image mit der neuen Version. Das ist auf den ersten Blick irgendwie, muss man sich als klassischer Linux-Admin ganz schön das Hirn verknoten, um da was Tolles dran zu sehen, dass man irgendwie nicht mehr, auch nicht mit irgendwie erweiterten Berechtigungen irgendwas im System ändern kann. Ist aber eigentlich für den Unternehmenseinsatz und auch für den privaten Desktop ist das echt faszinierend, wie viel strukturierter die Arbeit wird, weil man eben genau diese klare Trennung hat und Deklarationen dazu, was ist mir wichtig, was kann ich wegwerfen, wie Pakete oder so etwas. Das hatte ich in der ersten Folie auch nochmal dazu. Das richtig Tolle bei Immutable Desktop, ich kann mir das zentral zusammenbauen, wie das Fedora Silverblue macht, wie das Universal Blue macht. Ich habe irgendwie eine Pipeline, die hat ein Git-Repository, wo ich meinen ganzen Code drin habe, irgendwelche Deklarationen, irgendwelche Skripte, irgendwelche Paketlisten und Konfigurationen. Das wird zentral auf dem Server in der Pipeline von einem Runner genommen. Die Pipeline wird ausgeführt und am Ende kommt ein Image raus, was ich mir irgendwie runterladen kann. Und der Riesenvorteil hier, ich meine, jeder denkt natürlich sofort als Nerd, okay, deklaratives Beschreiben von Betriebssystemen, da gibt es auch NixOS. Ist vielleicht sogar ein bisschen nerdiger und irgendwie netter als jetzt so etwas. Aber bei NixOS findet der gesamte Bau des Betriebssystems und natürlich die Anpassung findet alles lokal statt und man sitzt daneben und wartet drauf. Hier ist es so, das ist irgendwie eine Scheduled Pipeline, die läuft irgendwie nachts um 4 und morgens, wenn ich mein Notebook anhab, ist das neue Image schon da und ich muss es einfach nur runterladen und ausführen. Ich habe damit überhaupt keinen Stress mehr, vielleicht Fehler zu debuggen oder sowas, weil irgendwas gerade wieder nicht funktioniert hat oder einfach abzuwarten und warten, bis ich meine Anwendung starten kann, bis das irgendwie alles fertig ist. Und durch die Zentralisierung profitieren natürlich alle davon und haben exakt denselben Stand. Und das war so eine faszinierende Idee, dass wir gesagt haben, das müssen wir auf jeden Fall evaluieren. Und ein wichtigster Punkt steht natürlich unten drauf. Genau wie beim Container, wenn ich irgendwie Latest Tech drin habe oder so und ich starte den und irgendwas funktioniert nicht, dann weiß man natürlich aus der Erfahrung, okay, ich sollte vielleicht doch besser mit versionierten Tags arbeiten, starte eine neue Version, funktioniert. Ich gucke irgendwie, Renovate sagt, es gibt ein neues Update oder ich stelle das halt selber fest. Testen wir die mal den neuen Tag, tragen das irgendwo in meinem Compose-File ein oder sonst was, starten das Ding, stellen fest, ist blöd. Also die alte Version wieder her und es läuft wieder alles genau wie gewohnt und das halt adaptiert auf den Rechner. Sozusagen AB-Imaging, wir haben jetzt sogar noch mehr als A und B, aber das war halt auch ein extrem wichtiger Punkt. Gerade weil die Updates nicht nur von irgendwie Fedora 40 von gestern auf heute da drin sind, sondern wir haben bei Fedora 38 angefangen damit und auch die Distributions-Upgrades sind einfach nur ein neuer Tag. Ich wechsle einfach von 38 auf 39, lade mir das Image runter, starte neu, habe Fedora 39. Ich muss nicht irgendwie bei dem Offline-Installer diese halbe Stunde warten, bis er damit durch ist, sondern ich habe direkt eine neue Version. Und dann stellt man fest, oh, da ist irgendwie noch ein Problem im Paket oder so. Also zack, Neustart, wieder Fedora 38 und kann man sich dann in Ruhe woanders angucken. Und das ist eine Sache, das haben wir jetzt wie gesagt von Fedora 38, jetzt aktuell ist 41, jetzt die Woche ist 42 rausgekommen, stringent durchgezogen, haben nach und nach unsere Mitarbeiter umgestellt. Genau. Und haben da echt super Erfahrungen gemacht. Wir hatten erst die Pilot-User, irgendwie so 5 Leute oder so, die mit dem Fedora-Ansatz gestartet sind. Alles Techies, die auch selber Probleme debuggen konnten. Und haben dann halt irgendwie erstmal gestartet für so einen technischen Durchstich und haben da irgendwie einen Silverblue genommen und haben dann lokal Kisten angepasst. Und aus dem Umfeld von Silverblue gab es dann irgendwie auch schon erste Makefiles oder so, um irgendwie daraus eigene Images zu erstellen. Das war noch die Vor-Container-Welt. Das waren noch so OS-Tree-Images. Da war der Bau doch ein bisschen komplexer, als es mittlerweile ist. Aber es hat ja trotzdem funktioniert und es war halt derselbe Ansatz. Und ja, da ging es dann halt weiter an der Stelle. Die Leute waren irgendwie alle angefixt und wir haben gezeigt, diese zentrale Zusammenarbeit oder die zentrale Pipeline, alle arbeiten in demselben Git-Repo, bringt natürlich riesen Vorteile, weil irgendwie ist es nicht so der Buschfunk, von wegen hast du gehört, hier Programm Y, irgendwie das und das, ja, musst du irgendwie hier, da und da den Konfigurationsschalter setzen oder so. Diese ganzen Sachen müssen, wie das in der deklarativen Welt ja ist, zentral definiert sein, weil sonst landen sie nirgendwo. Ist jetzt abstrakt. War natürlich das tägliche Doing. Und der erste technische Durchstich war, wie ich schon sagte, irgendwie alles mit Makefiles und irgendwie hochladen und verteilen. Automatische Installation gab es noch nicht. Deswegen war natürlich der nächste Schritt, um das in die Breite zu bringen, weil mit 5 Leuten geht das vielleicht noch so manuell, nach und nach das durchzuautomatisieren. Dazu hatten wir dann zumindest mal die Git-Workflows. Wir hatten das irgendwie anfangen, weil wir natürlich den heiligen Krieg um den richtigen Desktop nicht irgendwie vorzeitig beenden wollen. Gibt es natürlich bei uns vornehmlich KDE und GNOME-Benutzer. Die wollen wir natürlich auch exakt gleich behandeln. Deswegen gab es irgendwie, weil man natürlich eine gemeinsame Basis hat, irgendwie ein Repo mit gemeinsamen Eigenschaften und davon abgeleitet dann die Varianten. Also jetzt im einfachsten Fall sind natürlich einfach die Pakete. Bei dem GNOME-Image brauche ich die GNOME-Pakete, bei dem KDE-Image brauche ich die KDE-Pakete. Relativ nachgelagert. Wir hielten das für eine gute Idee, das mit Submodules zu machen. Hat aber natürlich, wenn man später Fehler beheben will und Anpassungen vornehmen will, irgendwie das Ganze ziemlich verkompliziert, weil man da musste man in einem Common-Branch einen Tagger bzw. einen Branch erstellen und in dem entsprechenden Desktop-Branch und dann war es wieder schwierig, die Sachen wieder rüber in den anderen Branch zu kriegen von anderen Desktops und so. Und zum Glück gab es da auch aus der Fedora-Welt schon ein neues Repo, was aufgetaucht ist, das CI-Test-Repo. Das hatten die nicht bei deren GitLab. Und das pusht tatsächlich keine OS-Tree-Images, sondern richtige OCI-Images, also die man auch aus der Docker-Welt kennt, die dann auch im Harbor liegen oder hier in diesem Fall bei Key.io. Auf der Basis konnte man wesentlich besser diese ganzen Sachen umsetzen. Dazu kam, das ganze Thema hat so Fahrt aufgenommen, dass dann auch Universal Blue aufgetaucht ist. Die haben ja irgendwie auch mittlerweile echt erfolgreiche Varianten von Immutable Desktops für normale Benutzer, wie irgendwie Gamer oder sowas, oder auch für Everyday Use, natürlich auch für Entwickler. Und da ging halt die Zusammenarbeit los. Das heißt, die hatten relativ viele gute Ideen. Die hatten also angefangen, diese Anpassungen, die die gemacht haben, in Module zu gießen, sodass das Ganze wirklich am Ende einzelne überschaubare Stücke an Code waren, um so eine Anpassung durchzuführen, die man dann nachher nur noch richtig zusammenstecken musste. Und das haben wir dann halt adaptiert bei uns und sind halt von dieser relativ komplizierten Multistage-Pipeline hingekommen zu einer ganz einfachen CI-Pipeline in GitLab, wo wir die Module mussten ein bisschen anpassen, weil der Build-Prozess war ein bisschen anders, aber im Grunde ist es das halt. Ich habe Pakete, die ich installieren will, die definiere ich in einem YAML irgendwie ganz normal in einer YAML-Liste. Ich habe Flatpaks, die installiert werden sollen. Ich habe irgendwelche Skripte, die irgendwas machen, irgendwie so ein Klassiker ist. Wir basteln unser Boot-Logo in das Innendram-FS, damit das natürlich auch schön aussieht beim Booten. Und ich meine, das ist halt auch nichts, was man irgendwie distributionsspezifisch für KDE oder GNOME oder so machen will, aber das heißt, wir haben ein Skript, das liegt da einfach und das rufen wir einfach dann aus diesen YAML-Dateien deklarativ aus und haben dadurch eine ziemlich elegante Kopplung von diesen ganzen Schnittstellen. Und das Gleiche setzt sich dann natürlich fort bei SystemD-Units. Da gibt es dann einfach ein Modul, was die entsprechenden Links im Dateisystem erstellt oder halt entfernt, wenn wir einen Dienst explizit deaktivieren wollen. Und dadurch hat man am Ende eine richtig schöne strukturierte YAML-Datei über 1-2 Bildschirmseiten, die das gesamte Betriebssystem vollständig beschreibt. Und was dann auch, wenn irgendwie Paketlisten sind oder so, was dann auch jemand versteht, der jetzt nicht so tief drin ist, der einfach ein neues Paket haben will, der erweitert diese Liste einfach, schreibt seine Pakete rein und testet das. Und um das zu unterstützen, haben wir dann natürlich Merge-Requests als Feature umgesetzt. Wir haben diese vereinfachte Pipeline, die können wir uns auch nachher mal angucken, so umgebaut, dass es einfach eine Build-Rule gibt, wenn jemand einen Merge-Request aufstellt oder erstellt, dass dann für diesen Merge-Request-Branch dann auch automatisch Images aller Flavors gebaut werden, die dann einfach hinten diesen Slug drin, dran haben von dem Merge-Request. Und dann kann man einfach auf dieses Image rebasen mit seinen Änderungen und feststellen, das ist total super. Und kann diesen Merge-Request mergen und zack, ist die Änderung zentral für alle verfügbar. Und ich habe, glaube ich, eigentlich schon mal erwähnt, wir haben irgendwie täglichen Neubau. Das heißt, wir haben so eine GitLab-Pipeline, die per Schedule jeden Tag läuft, um unsere Updates abzubilden. Das haben wir natürlich auch für die Merge-Requests umgesetzt. Das heißt, selbst wenn man jetzt irgendwie ein Feature entwickelt oder so etwas, weiß ich, ein neues Skript oder irgendwelche erweiterten Sachen da reinschmeißt, auch dieses Merge-Request-Image wird jeden Tag neu gebaut und kann auch tatsächlich dann genutzt werden. Es gab ja zum Beispiel zuletzt ein Problem mit einem neuen Kernel von Fedora. Ich glaube, das war der 6.13.5 oder sowas. Der hatte irgendwie Probleme bei manchen Notebooks von uns gemacht. Da haben wir einfach einen Branch erstellt, der explizit einen älteren Kernel benutzt, konnten das direkt ausrollen und der Schaden war jetzt eher gering. Also hat uns aber gezeigt, wir haben da noch ein paar Lücken natürlich, aber als Linux-Dienstleister ist man das, ist das, glaube ich, alles halb so wild. Weil da die Leute natürlich Bescheid wissen, sie können über den Rollback einfach das alte Image booten, das funktioniert und trotzdem haben wir so die Updates gesichert. Ja, wie kriegt man das Ganze auf sein Notebook? Das ist natürlich auch noch eine wichtige Frage. Ganz am Anfang haben wir einfach ein Fedora Silverblue genommen und das manuell durchgeklickt, den Installer. Und dann nachher ein Rebase auf unser Image gemacht, wo dann der ganze Scheiß drin war. Und der String, der vorgibt, wo das Image liegt, wird durch das automatische Update ja auch regelmäßig aktualisiert. Das heißt, um wieder zurück zu Silverblue zu gehen, müsste man da auch rebasen. Mittlerweile hat Kickstart, also der automatische, die Konfigurationssyntax für den automatischen Installer von Red Hat, also dem Anaconda, hat Unterstützung für OS3 und OS3 Container. Früher gab es ja eben nur das OS3. Jetzt mit Container können wir auch einfach dann schon während der Installation das richtige Image runterladen und haben damit auch unseren normalen Workflow zur Installation von den Notebooks mit einem Pixie-Boot. Und diese ganze Geschichte lässt sich deswegen auch in allen Umgebungen relativ gut einsetzen. Die Windows-Notebooks werden, glaube ich, auch in der Regel mit Pixie installiert oder sowas. Also irgendwie jetzt nichts Raketenwissenschaftliches mäßig. Das ist alles da und man kann es benutzen. Dazu kommt noch das Thema Sicherheit von den Images. Relativ neu noch signierte Images. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand ein Image erstellt, wo irgendwelche Sachen drin sind, die natürlich prinzipiell destruktiv arbeiten könnten. Und jemand sagt, rebase mal da drauf oder so, ich habe da ein Image gebaut. Wenn der nicht die Berechtigung hat, bei uns Merge-Requests durchzuwinken, sind diese Images auch nicht sauber signiert. Und wir haben irgendwie auf den Kisten eine Policy, die forciert, dass die Images eine gültige Signatur haben müssen, wenn sie runtergeladen werden. Eigentlich alles so, wie man es haben möchte. Und die Frage ist jetzt nur, jetzt habe ich mein Betriebssystem. Was ist zum Beispiel, hier ist noch so eine Zusammenfassungsfolie, das ist ein bisschen doof. Genau, so sieht das dann irgendwie aus. Ich habe irgendwie meinen RPM S3-Status. Man sieht jetzt irgendwie unten das Image mit diesem Punkt. Das ist das, was ich gerade gebootet habe. Das war jetzt auch ein 41 vom 20.03., also so ein automatisch gebautet. Aber Zeit, 5.10 Uhr Zulu-Zeit, also 7.10 Uhr morgens. Das war also das, was ich in der Nacht erstellt habe. Und das da drüber ist das, was er dann runtergeladen hat. Da gab es dann offensichtlich ein Problem. Das war 16.09 Uhr mitteleuropäische Zeit. Er hat das schon runtergeladen. Es hat nur noch nicht diesen Punkt. Das heißt, das ist nicht das, was gebootet wurde, sondern das, was tatsächlich gebootet wird. Und natürlich ist auch hier das Notebook da drauf. Auf Silverblue, weil wir alle unsere Notebooks auf Silverblue haben. Aber zur eigentlichen Frage noch, die ich gerade anreißen wollte. Jetzt habe ich meinen Fedora mit Binaries. Eigentlich ist das, glaube ich, keine gute Idee, diese ganzen grafischen Anwendungen damit reinzuschmeißen. Das bläht das Image sehr auf. Und es gibt ja viele Anwendungen, die natürlich nur für bestimmte Anwender von bestimmten Anwendern benutzt werden. Und das Image hat jetzt schon irgendwie, glaube ich, eine Größe von runden 8 GB. Das ist ja, schon zu bedenken, gerade bei Leuten, die vielleicht nicht so eine gute Internetanbindung haben oder so, das dann runterzuladen. Täglich das Delta waren irgendwie 1,6 GB. Deswegen ist halt die Frage, was ist mit dem Thema Anwendung und was ist mit dem Thema Daily Shell, wenn ich auch beispielsweise nicht mehr irgendwelche Pakete einfach so installieren kann, weil mein Image ja immutable ist. Und jedes Mal, wenn ich irgendwas ausprobieren will, einen Topic-Branch aufzubauen, einen Merge-Request zu erstellen und zu warten, bis das Image da ist und das dann zu booten, ist irgendwie auch nicht so befriedigend. Deswegen gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Und zwar mit der zentralen Antwort kommt drauf an. Es gibt also verschiedene Varianten, wie man dieses Problem angeht. Man hat unten, das sind Klammern, man kann mit RPM S3 Install auch tatsächlich lokale Overlays pflegen zu einem Image. Ist eigentlich was, das ist im Grunde ein Stack, der aufgebaut wird. Das heißt, jedes Mal, wenn das Image aktualisiert wird, muss er diesen Stack abrollen und wieder aufrollen. Das ist etwas, was dann das Ganze sehr in die Länge zieht und auch dafür sorgen kann, dass man Abhängigkeitsprobleme hat oder so und da vielleicht doch wieder sein Image irgendwie unbootbar macht. Ein Rollback muss man dann trotzdem machen, das geht natürlich alles, aber das ist alles nicht so eine schöne Geschichte. Die zentralen Lösungen dafür, die wir bei uns etabliert haben, sind eigentlich entweder, wenn es jetzt irgendwie eine CLI ist oder auch grafische Anwendungen, die in einen Container zu installieren oder eben, wenn es ein Flatpak gibt und ein App-Image, das zu benutzen. Bei Flatpak hat man natürlich den Vorteil, ich habe noch eine zusätzliche Sandbox, ich meine, das habe ich beim Container auch, aber da reicht ja die Angabe von einem Identifier, ein kleiner Textstring wie Org Mozilla Firefox oder so, um das Ding zu installieren. Und das machen wir zum Beispiel auch bei den Images. Wir schreiben irgendwo eine Datei rein, welche Flatpaks soll installiert werden über diesen Identifier und dann sind die auch installiert. Das Thema ist also eigentlich zumindest lösbar. Da gibt es natürlich Probleme, weil das eine ganz andere Welt ist, als wenn ich mir die einfach als Paket lokal installiere. Die Erfahrung haben wir halt auch gemacht. Bestes Beispiel hatte ich gerade schon genannt, ist eben Firefox. Der standardmäßig ist der in dem Fedora Silverblue Image drin und hat aber keine Codecs dabei, wurde aber tatsächlich integriert, weil das unter GNOME der primäre Weg war, zumindest eine lange Zeit, um die GNOME-Extension zu verwalten. Da gab es da so einen Host-Service und die Webseite, die Extensions GNOME.org, die sich damit verbunden hat, um irgendwelche Extensions zu installieren. Mittlerweile gibt es das ja auch über ein eigenes Tool, Extensions. Und eigentlich ist so ein Browser auch so ein zentrales Werkzeug, das will man, glaube ich, auch möglichst gut absichern. Und da ist ja, glaube ich, auch so eine Sandbox keine schlechte Idee. Und deswegen nutzen wir das halt bei uns auf den Notebooks als Flatpak. Können damit halt die GNOME-Erweiterung nicht mehr verwalten. Stört uns aber nicht, weil es gibt ja eh das zentrale Tool. Aber was ist dann zum Beispiel mit so Tools wie KeePassXC? Das ist halt auch so ein zentrales Tool an der Stelle. Deswegen ist ja auch aufgeführt. Es gibt sicherlich noch weitere Beispiele, wo Firefox irgendwelche Extensions hat, irgendwelche Helper auf dem lokalen System, mit denen es dann sprechen muss. Und wenn das in so einer Sandbox läuft, ist das natürlich alles nicht möglich. Und Lösungen, wie die dann aussehen, oder eigentlich wäre es eher sowas wie ein Workaround, weil richtige Lösungen gibt es für dieses Thema noch nicht. Ich glaube, also die richtige Lösung wäre so ein Portal. Aber diese ganze Flatpak-Welt ist dann auch ziemlich hart in der Entwicklung und entwickelt sich schnell. Aber an der Stelle haben wir dann noch eine kleine Lücke. Deswegen mal so High-Level eine Lösung für das Thema. Irgendwie diese Firefox-Flatpak-App schreibt ja irgendwie eine Datei für KeePassXC, wo der dann irgendwie eine Anforderung rüber enthält als Socket. Und wenn beide Systeme oder beide Anwendungen in einer Sandbox laufen, sind natürlich das völlig unterschiedliche Pfade. Das heißt, ich hänge jetzt irgendwie an die Pfade, die diese Programme dann verwenden, ein iNotify dran. Also sprich, wenn sich irgendwas ändert, werde ich benachrichtigt. Da wird ein Programm ausgeführt. Systemd hat dafür mittlerweile auch einen eingebauten Unit-Type-Pass. Der reagiert also darauf, wenn sich irgendein Pfad ändert, ruft dann ein Skript auf, was dann in dieser Datei mit, das ist glaube ich eine JSON-Datei, irgendwelche Pfade anpasst. Und dann wiederum muss dann aus, ich glaube, Keepers hat einen Proxy oder so, den muss ich aus Firefox aufrufen. Das heißt, ich muss dann irgendwie diesen Pfad auf diesen Keepers-Proxy schreiben, muss dann auch zusätzlich Firefox die Berechtigung geben, diesen Proxy aufrufen zu dürfen. Und dann ist das tatsächlich eine Sache, die funktioniert. Und dadurch, dass das zentral ist, ist das aber halt ein Workaround, den man dann eigentlich gut ausrollen kann über so ein Image. Das heißt, diese Mühe muss sich irgendwie nur einer machen. Und wo das aber auch ein Vorteil sein kann, wenn man Anwendungen separat von dem Basisbetriebssystem betrachtet, ist zum Beispiel LibreOffice. Da hatten wir früher unter der Ubuntu-Welt oder auch vorher unter Debian das Problem, dass wir natürlich verschiedene Distributionsstände haben, verschiedene Update-Stände. Und wie das bei Office so üblich ist, gibt es ja durchaus Kompatibilitätsprobleme. Und dadurch, dass das jetzt einfach als Flatpak runterkommt, hat jeder immer per Definition die aktuelle Version. Weil sobald er mit dem Netz verbunden ist, aktualisieren die sich. Und diese Themen sind passé. Das waren jetzt so grafische Anwendungen wie Firefox oder LibreOffice. Das eigentliche Thema für Linux-Admins ist ja eher die Shell. Wenn ich jetzt aber auf so einem Read-Only-System unterwegs bin, mit sudo und irgendwie nichts machen kann, ist das halt alles etwas schwierig. Und manche Leute, ich jetzt nicht, aber es gibt auch durchaus Leute, die bevorzugen andere Distributionen als Fedora. Beispielsweise Arch Linux fällt dann da natürlich da ein oder Debian oder sonst etwas. Da gibt es die beiden neuen, eher konkurrierenden Tools, ja eigentlich wirklich Distrobox und Toolbox, die man auch auf traditionellen Betriebssystemen verwenden kann. Die lösen halt das Thema, dass man einen Toolbox-Container startet, also sprich ein Container, der lokal läuft komplett, wo ich irgendwie mein ganzes Host-System reinmounte. Also mein Home, mein Debus, meine Devices und ich kann dann in diesem Container arbeiten wie auf dem Host-System und kann aber auch parallel davon mehrere ausführen. Das ist im Host-System ein bisschen schwierig und kann deswegen halt auch relativ spezifisch für irgendwelche Umgebungen genau bestimmte Ansible-Versionen oder bestimmte Binaries installieren, die ich brauche. Was das Ganze dann gegenüber der klassischen Host-Shell, wo ich halt nur ein Betriebssystem habe, doch ganz erheblich verbessert. Und das ist halt von vornherein sehr gut über CLIs integriert. Man kann einfach sich einen deklarativen Container erstellen und der ist dann halt bei allen Kisten gleich. Es gibt auch noch Ansätze, das mit DevBox zu machen. Das basiert irgendwie auf Nix. Da wird es natürlich auch interessant. Aber interessant ist es wirklich, ich kann auf meinem Fedora einen Arch-Container ausführen, habe meinen Pacman. Ich habe unter einem Debian-Container mein Apt und habe da meine Konfigurationsdateien und wenn ich jetzt beispielsweise irgendeine Third-Party-Software habe, die gibt es nur als Debian-Datei, nehme ich halt einfach einen Debian-Container und installiere die da. Das funktioniert tatsächlich auch bei DistroBox jetzt mit Anwendungen, die ich dann quasi an den Host exportieren kann. Wenn ich beispielsweise eine Visual Studio Code nehme als praktisches Beispiel, das installiere ich mir in diesem Container, installiere das, kann das daraus starten. Das startet grafisch, selbstverständlich. Und über einen Befehl kann ich mir einen Desktop-File erzeugen, was die MIME-Verknüpfung erzeugt und kann auch einfach aus dem Host heraus Visual Studio Code oder Codium oder was auch immer einfach starten, MIME-Types verknüpfen. Falls der Container noch nicht läuft, wird er gestartet. Das ist alles sehr, sehr transparent. Und genau, das Beispiel für so einen Distrobox-Container ist unten so ein INI-File. Das ist einfach so ein Container, der basiert auf Fedora Toolbox 41. Ist also, da sind schon irgendwie noch mehr Sachen drin als in dem normalen Fedora 41, weil es halt ein Toolbox-Container ist. Da installiere ich einfach ein Ansible und das Ding erstelle ich mir einfach mit Distrobox Assemble daraus und kann das für alle möglichen Ansible-Sachen nutzen. Das heißt, ich bewege mich einfach auf meiner Shell, rufe mein Ansible-Playbook auf und es läuft in Wirklichkeit im Container, nutzt aber zum Beispiel die SSH-Konfiguration von meinem Host, weil das ja halt mein gemountetes Home ist und fügt sich da ziemlich transparent ein. Und wenn ich irgendwie einen anderen Kunden habe, der braucht Ansible 2.19 oder so, baue ich meinen anderen Container, wo Ansible 2.19 ist, und gehe da rein. Die Unterstützung in den Shells bzw. in den grafischen Terminal-Emulatoren ist da mittlerweile auch ziemlich weit. Bei PTYXIS, dieser neue Terminal-Emulator unter GNOME, hat direkt eingebaut Support dafür. Der kennt die ganzen Container und das ist halt echt praktisch, sich da eine schöne Arbeitsumgebung zu bauen. Die Alternative zu DistroBox, hatte ich gerade noch kurz gesagt, ist Toolbox, ist halt ähnlich, kommt mehr aus der Red Hat-Welt. Da hat man jetzt nicht so die Vielzahl an Distributionen wie Arch oder Debian oder sonst etwas. Und die deklarative Erstellung läuft halt über so ein klassisches Docker-File. Und am Ende kommt halt einfach das Image raus, was man auch irgendwie vertreiben kann. Das hatten wir auch am Anfang mal ausgetestet. Aber dieser deklarative DistroBox-Assemble-Ansatz war da halt wirklich, also ja, fühlt sich richtig an. Und das ist halt so der Stand jetzt. Wir sind alle auf Fedora 41 unterwegs, haben irgendwie relativ schnell alle paar 75 Leute umgestellt. Alle arbeiten damit, alle sind zufrieden. Und mit dem Linux-Desktop, der halt wirklich komplett integriert ist und täglich aktualisiert wird, hat man da echt die Probleme ziemlich gut gelöst. Natürlich hatten wir auch Probleme. Ich hatte zum Beispiel selber mir ein bisschen den Cowboy-Hut aufgesetzt und habe Mittwoch die Pipeline umgestellt auf Fedora 42 Beta, dass das auch gebaut wird. Habe das installiert auf meinem produktiven Notebook. Hatte den Release Notes nicht gesehen, dass sie dort eine Umstellung vorgenommen haben für die Einbindung des Containers in den Host und hatte dann leider keine Möglichkeit mehr von Rollback auf 41. Musste also mein Notebook neu installieren, aber das ging ja zum Glück relativ schnell. Ja, und ich hatte es auch schon angeteasert. Also bei Flatpak gibt es natürlich auch ein paar Problemchen noch, die sich hoffentlich mit der Zeit lösen werden. Aber sonst ist das im Großen und Ganzen eine ziemlich runde Geschichte, die eigentlich ganz gut funktioniert. Ich hatte auch zwischendurch mal kurz gesagt, das einzige Problem, was wir halt haben, aktuell groß ist, wir haben irgendwie ein hohes tägliches Download-Volumen, was ein bisschen doof ist, weil dieser ganze Layer, den wir halt hinten dran hängen, der wird eigentlich im Grunde mal als Ganzes gezogen, weil natürlich der sich als letztes ändert. Und da gibt es mittlerweile auch aus dem Silverblue-Projekt eine Lösung mit dem Rechunk, der einfach so ein Container-Image komplett platt macht und neu zusammensetzt. Der konsumiert dafür so eine Changelog-Datei, wo irgendwie die Paketversionen drinstehen und weiß dann auch, welche Pakete sich genau geändert haben über so eine Textdatei dann in dem Fall. Und kann diese Image dann so optimiert zusammenbauen, dass man am Ende wirklich nur noch die Änderungen runterladen muss. Und das ist natürlich nochmal ein riesengroßer Schritt in die nächste Richtung. Jetzt bin ich ja ziemlich drüber gehühnert. Wir wären eigentlich jetzt schon bei dem Teil, wo man Fragen stellen könnte. Haben wir denn? Ja, ich habe, glaube ich, alles ein bisschen überfahren. Ich hoffe mal, dass trotzdem irgendwie haben wir Fragen. Oh ja, doch einige. Wir nehmen mal hier.
Gibt es ein Mikro?
Ich kann es wiederholen, ja.
Okay, also für mich ist eine neue Welt. Ich habe mir das angehört, um das erstmal zu verstehen.
Okay.
Wenn mein ganzes Betriebssystem im Container ist und ein Mini-Programm wird aktualisiert, muss ich dann jede Nacht meinen Rechner neu starten, um das eine Update zu kriegen?
Ja. Das ist also die Konsequenz. Es gibt auch die Möglichkeit, ein neues Image nicht, also beim Rebasen oder beim Update nicht irgendwie durch einen Reboot zu aktivieren. Es gibt auch die Möglichkeit, das live zu aktualisieren. Das ist natürlich immer mit ein bisschen Risiko behaftet. Und wenn man sich einfach angewöhnt, das durch einen Neustart zu machen, hat man das Problem tatsächlich gelöst. Also ich hatte auch vorhin schon auf einer Folie System.sysext und DNF5, das sind alles genau Tools, die sich mit diesem Problem befassen. System.sysext hängt einfach ein Overlay-Dateisystem mit den geänderten Dateien da dran an den Container, der gerade läuft. Damit habe ich die Aktualisierung auch. DNF5 hat mittlerweile auch eine Unterstützung, dass ich halt in einem laufenden Container-OS Pakete aktualisieren kann und die packt er da rein. Aber das widerspricht halt komplett unserer zentralen Idee, dass wir, also jetzt für unseren Fall, für einen Einzelplatzbenutzer, klar. In unserem Fall war es halt so, wir wollen natürlich als Firma stabile Arbeitsgeräte haben. Und es ist immer eine gute Idee, sich anzugewöhnen, das Notebook neu zu starten, gerade mit Kernel-Fixes oder so etwas. Aber ja, also es gibt Möglichkeiten, man muss nicht immer alles irgendwie zentral bauen und neu starten, sondern ja, man kann das auch im laufenden Betrieb anwenden. Hier vorne, ja. Haben wir sogar ein Mikro.
Hallo, ja, vielen Dank für den Vortrag, finde ich sehr spannend. Ich habe eine ähnliche Herausforderung, dass wir eine größere Anzahl von Tech-Usern mit einem ordentlichen, zentral managbaren, einfach zu benutzbaren Desktop ausstatten wollen. Ich habe sogar drei Fragen, wenn die Zeit das zulässt.
Ich glaube schon.
Mich würde interessieren, ich reime das so zusammen, ihr habt da eine Pipeline, die dann halt quasi das Base-Image nimmt und ihr habt dann einen Workflow, der dann halt einfach eure Tools draufpackt und dann pusht ihr das in eure eigene Container-Registry, richtig?
Ja, genau.
Okay, gut. Und habt ihr das auch mal für Nicht-Techies benutzt? Also der Fokus ist ja ganz klar bei euch auf Leute, die selbst sich mit der Technik auseinandersetzen. Aber wäre das auch was, das ihr für nicht-technische User als sinnvoll nutzbar erachten würdet?
Also das machen wir ja tatsächlich. Wir haben ja auch bei uns Leute, die nicht technisch unterwegs sind, Buchhaltung oder so etwas oder auch Marketing, und die benutzen das auch.
Ach krass, cool. Habt ihr das auch mal bei Kundinnen eingesetzt oder ist das nur so ein Projekt für euch intern?
Tatsächlich gibt es da aktuell laufende Proof of Concepts, wo halt genau das große Interesse geweckt wurde, einen zentral erstellten und nachvollziehbaren Linux-Desktop mal zu etablieren. Mhm. Genau. Fertige, abgeschlossene Projekte gibt es da noch nicht. Das ist ein sehr aktuelles Thema tatsächlich.
Ja, deswegen finde ich cool, dass ihr da so tief drin seid. Und kannst du einen Überblick geben, welche Tools ihr so da in eurer Toolchain habt? Ihr braucht, ich nehme an, ihr habt einen speziellen VPN-Client oder was?
VPN haben wir WireGuard. Okay. Also ist auch nichts Weltbewegendes. Wir haben einen Harbor für unsere Container-Registry, wir haben natürlich ein GitLab und einen GitLab Runner für die Pipelines. Und einen Foreman nutzen wir halt für die Installation grundsätzlich mit Pixie. Da gibt es ja Deployment-Templates, die dann quasi den Vorgang starten, dass Anaconda entsprechend sein Kickstart-File durchinstalliert wird. Mhm. Die Kisten sind alle an FreeIPA gejoint für eine zentrale Anmeldung.
Cool.
Ja, ja, also super. Reiner Linux-Tool-Stack.
Vielen lieben Dank.
Dann, ja.
Wiederholen. Sie sind ja auch im Bereich Verwaltung tätig. Jetzt stelle ich mir das so ein Landratsamt vor mit tausenden Mitarbeitern, die alle so einen Desktop oder Laptop haben. Wie machen Sie das bei dem Runterladen? Machen Sie eine Bandbreitenbegrenzung oder wie soll das dann jede Nacht funktionieren, wenn Sie da Gigabyte runterschaufeln? Das ist ja.
Also tatsächlich, das Harbor selber als Container Registry bietet ja schon die Möglichkeit, dass man dann eine Instanz vor Ort hinstellt und eine Replikation anrichtet, die sich das automatisch zentral hinlädt. Und durch dieses Rechunk. Ja, oder auch eine Registry halt. Dann ist halt quasi der Ursprung des Images für die Rechner ist dann halt eine andere und nicht die zentrale, sondern die beispielsweise eine Zweigstelle. Nö, das wäre ja im LAN, ja klar. Also diese 1,6 Gigabyte ist natürlich jetzt. Nee. Genau. Klar, man kann die Bandbreitenbegrenzung natürlich auch schon serverseitig bei einem Harbor definieren. Da kann man sagen, glaube ich, dass ein Stream maximal, weiß ich nicht, 2 MB oder was ich wie viel runterladen soll.
Das Compose-FS, was jetzt neu gekommen ist, das passiert ja auf RORFS. Da kann man ja mehrere Hatchen machen. Also das RORFS, wo man Images runterlegen kann.
Ja. Ja, gut, wir haben jetzt erstmal dieses Rechunk uns angeschaut. Das war schon ziemlich gut. Ich meine, das Compose ist jetzt für Fedora 41 noch nachträglich zu bekommen. Ist halt klar, das Thema ist halt so im Wandel. Jetzt, erst vorgestern gab es ja jetzt noch dieses Real Image Mode von Red Hat, die das jetzt auch entdeckt haben, dass man das eigentlich haben möchte. Klar, also Compose ist auch Bootsy, der Umweg von RPMOS Tree zu Bootsy. Das sind alles diese ganzen technischen Sachen, die jetzt gerade so im Wandel sind. Aber das eigentliche Konzept ist davon ja eigentlich unverändert.
Ja. Ich habe mich ja noch nicht so viel damit beschäftigt. Wie ist das mit Festplattenverschlüsselung? Habt ihr das an?
Festplattenverschlüsselung. Ja, klar. Sicher, ganz normal Lux. Genau. Wenn man YubiKeys benutzen möchte, muss man da eine UDEF-Regel reinpacken, die das natürlich dann zum Entschlüsseln nutzen kann. Ansonsten ist das ja einfach in Kickstart schon und bzw. Anaconda schon immer drin gewesen, dass er einfach ein Lux-Volume anlegt und das beim Booten entschlüsselt wird. Ja?
Okay, Anschlussfrage. Sie TWM, etc. Habt ihr das auch alles mit integriert und sowas mit das wie automatisch den Schlüssel und sowas zu
integrieren? Also TPM noch nicht. Secure Boot ist es so, wir nutzen Kernel-Module, die mit Secure Boot, also für Secure Boot mit dem Schlüssel signiert sind. Und die haben natürlich per Mockutil drin in der Trustchain. Das ist aber auch so eine Geschichte. Die wollen wir natürlich noch angehen, gerade wenn das jetzt natürlich auch von Kunden angefragt wird. Hier für uns intern ist natürlich noch so eine Sache, da ist jetzt noch alles halb so wild, weil das eher alles über interne Systeme kommt, aber das ist natürlich keine Frage der Sicherheit. Secure Boot wird kommen. Wir müssen das halt umsetzen in unserer Pipeline, das war bis jetzt halt auch nicht so hoch priorisiert, aber das Universal Blue nutzt das halt auch schon, die haben einfach eine System Unit, wie am Start dann per Mockutil die Trust Chain auf den Rechner reinschmeißt und beim Booten werden halt die Module, die haben dann auch keine Kernel-Violations mehr oder hier Tainting wegen SE-Linux, das funktioniert tatsächlich. Ist ja nur noch die Frage, wie das mit dem Fedora-Basis-Image ist, aber ja, Shims werden das regeln und dann wahrscheinlich muss man halt eine eigene Secure-Chain immer dann auf dem Notebook installieren, weil es natürlich kein offizielles Betriebssystem ist, aber das wäre ja dann ein gangbarer Weg dafür. Ja?
Also ich finde es mega cool. Ich kriege den eigentlich Flatpak-Repo, um dann auch die Kontrolle über die Zulassungssoftware zu haben, die nachinstalliert werden kann?
Tatsächlich haben wir ein eigenes Flatpak-Repo intern, aber tatsächlich nur für Software, die wir intern per Flatpak paketieren und dort verteilen. Für die externen haben wir da noch keinerlei Versionsverwaltung drin. Bis jetzt fahren wir mit Latest, Greatest eigentlich immer noch ganz gut, von wenigen Ausnahmen abgesehen.
Ja. Zweite Frage, habt ihr das schon irgendwo veröffentlicht oder ist das...
Bis jetzt ist es nur intern. Im Grunde ist es alles das, was es auch an verschiedenen Stellen im Internet schon gibt. Also ich hatte mir überlegt, wie will man sowas veröffentlichen? Ich würde wahrscheinlich einen Blog-Eintrag machen jetzt in nächster Zeit mit den entsprechenden Code-Schnipseln, dass das jeder selber nachbauen kann. Das ist wahrscheinlich der einfachste Weg. Aber ich meine, das ist ja ein Thema, was ständig im Wandel bleiben wird. Ja, aber ich glaube, das ist das Einfachste. Also wir fangen jetzt nicht an, bei GitHub unsere Images hochzuladen oder sowas. Ja, Genau, ach, da hinten, ja.
Hallo. Danke für den Vortrag. Wie testet ihr in CI/CD-Pipelines? Also du hast vorhin gesagt, das Image wird gebaut, das wird dann logischerweise getestet, dafür haben wir die User, aber was für Tooling setzt ihr schon in der Pipeline ein, um zu testen?
Tatsächlich ist somit einfach nur der Exit-Code. Wenn der Docker-Build-Befehl fehlschlägt, unsere Skripte sind alle mit set-e und u und no-fail und diese ganzen Geschichten so gebaut, dass während des Bildvorgangs irgendein Fehler auftritt, dass der ganze Bild fehlgeschlagen ist. Der einfachste Fall ist halt immer Paketabhängigkeiten, die nicht passen, bei Kernel-Modulen oder so etwas. Aber das ist halt aktuell das, was wir nutzen. Wenn ein Bild fehlgeschlagen ist, der Klassiker war halt, wir haben eine Zeit lang die Arcamods-Pakete von Universal Blue auch genutzt, um die bei uns für Kernel-Module zu installieren. Da gab es dann regelmäßig Bildprobleme, dann passten die Kernel-Versionen nicht zusammen und da musste man das wieder manuell mit Kernel-Versionen fixen. Das haben mittlerweile auch alles abgefangen, dass er die irgendwie durchgreift und den kleinsten gemeinsamen Nenner findet. Bauen die Kernel-Module mittlerweile auch selber, aber so richtig, es ist ja ein Image. Also man kann natürlich irgendwie Software-Tests dagegen werfen, aber der grafische Test, wir haben natürlich da auch schon Überlegungen gehabt, sowas wie ein Stable-Release zu bauen oder so, der dann für den allgemeinen Nutzer ist und die Leute, die da Bock drauf haben, gehen halt auf die neuesten Versionen und testen die quasi für die anderen mit und fixen die auch. Das wäre wahrscheinlich ein organisatorischer Ansatz, wie man das Problem lösen könnte, aber technisch haben wir da halt aktuell noch nichts.
Okay, ich habe noch eine zweite Frage, wenn das geht. Du hast vorhin beschrieben, dass das initiale Set von Menschen ja 5 Techies waren, an dem ihr angefangen habt zu experimentieren. Gab es da nicht, also kannst du vielleicht kurz was dazu sagen? Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, gerade so eine IT-gestimmte Gruppe irgendwie dazu zu überreden, lasst mal alle den exakt gleichen Desktop haben. Also gab es nicht auch Widerstand gegen diese...
Also auch unter diesen 5 hatten wir, glaube ich, 3 verschiedene Desktops. Ja, aber es war ja auch bewusst so gewählt, dass man halt direkt die ganze Bandbreite hat. Also es gibt halt ein paar einige wenige bei uns, ich kann es ja auch noch sagen, die benutzen Sway.
Ist ja nicht schlimm.
Genau.
Ja. Aber im Kern, was ich so meine rauszuhören aus deinem Vortrag, war, dass die Möglichkeit dran mitzuwirken und so weiter, dass das eigentlich die Leute reinzieht und sie das dann irgendwann auch haben wollen, ab einem gewissen Kipppunkt.
Genau. Und vor allem halt auch die Sicherheit. Sie können in ihrer Toolbox oder Distrobox Shell arbeiten. Falls irgendwas kaputt geht, werfen sie das Ding weg und erstellen es neu. Und die müssen nicht irgendwie den Host neu installieren oder sowas. Mhm.
Okay, vielen Dank.
Und vor allem halt die verschiedenen Versionen. Ja, gerne. Da oben ist auch, genau, okay, nehmen wir das mal oben.
Vielen lieben Dank für den Vortrag. Ich weiß gar nicht, wie ich die Frage richtig stellen soll. Nutzt ihr, / macht es noch Sinn, beziehungsweise ist es überhaupt noch möglich, so zentrale Konfigurationstools wie beispielsweise Puppet einzusetzen, besonders mit dem Hintergrund, dass es ja auch, sagen wir mal, individuelle Konfigurationsansprüche gibt?
Genau, also bisher haben wir da, als wir noch Ubuntu hatten, hatten wir zentral mit Foreman Puppet für Konfigurationsmanagement auch der Notebooks genutzt. Aktuell ist es so, dass wir möglichst schauen, dass wir eine gute Vollkonfiguration der Kisten haben. Also der IPA-Join funktioniert zum Beispiel dann auch schon während der Installation als Post-Install-Skript und da werden halt auch schon einige Sachen durchgeführt, die wir später sonst per Konfigurationsmanagement gemacht hätten. Natürlich gibt es Ansätze, die Desktops mit Ansible anzusprechen. Foreman hat dafür den Inventory Provider. Das machen wir auch vereinzelt tatsächlich, wenn es darum geht, auch Fixes auszurollen oder so, die vielleicht jetzt gerade alles ein bisschen pressierender sind. Aber man hat natürlich das Problem mit verteilten Leuten, Urlaub und so. Und ich meine, durch WireGuard sind die zumindest immer online, wenn der Rechner da ist oder an ist. Aber das muss man natürlich im Blick haben. Da haben wir noch keine richtig schöne Lösung, weil Ansible Pull ist halt auch nicht so richtig das, was man, glaube ich, möchte. Eigentlich wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir für jeden Zeug, also das hat sich halt herausgestellt, wir haben Skripte, die als Systemd-Container gestartet werden, die irgendwas beim Booten automatisch fixen. Beispielsweise, dass der primäre Nutzer irgendwie in die Docker-Gruppe kommt, damit er seine Container starten kann, noch bevor er sich anmeldet beim ersten Boot. Das sind so diese ganzen kleinen Feinheiten, die man da eingebaut hat. Und ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem Konfigurationsmanagement.
Also wir nutzen noch so halb eine
Lösung. Ja, genau. Ja. Bitte, ja.
Habt ihr entsprechend unterschiedliche Hardware hier wird mit abgebildet und nutzt ihr da jeweils gesonderte Images oder kommt das alles mit rein?
Das kommt alles mit rein tatsächlich. Also wir haben verschiedene Varianten, hauptsächlich ThinkPads. Früher hatten wir dann auch hier einen TLP mit konfiguriert, der dann auch mit irgendwie diesen U-Prozessoren das Throttling-Problem behoben hat oder so. Ich meine, da schauen wir jetzt tatsächlich, dass wir das technisch lösen, indem wir einfach Kisten verteilen, die diese ganzen Probleme nicht haben. Ja, aber das ist also die Hardware-Basis. Wir führen das ja auch, also kann man sich auf Stand angucken. Genau das Image läuft auch wunderbar unter einem Proxmox als VM. Ja, bitte.
Du hast es sehr schön beschrieben, aber ich versuche es gerade noch wahrzunehmen, wie es dann in der Praxis aussieht. Und du erwähntest, es gibt irgendwie schon noch einen Linux-Container und wahrscheinlich irgendwie einen Boot-Manager, einen Group und noch so andere so Kerninfrastruktur. Muss man in den größeren Abständen vielleicht auch mal das Grundsystem neu installieren, bevor ich überhaupt einen Kommen in den Container schaffen zu können?
Tatsächlich nicht. Also der Container wird ja komplett als Belastungsbetriebssystem ausgetauscht. Es gab jetzt bei Fedora 40 das Thema, dass irgendwie der Bootloader aktualisiert werden musste. Da gibt es einen Befehl, der muss einmalig ausgeführt werden und dann schreibt er halt den Bootloader in die EFI-Partition und dann ist das alles wieder safe. Das sind aber so gesonderte Schritte, die stehen immer in Release-Notes von Fedora drin, weil die da irgendwie, also da gab es glaube ich ein Problem, dass er sich nicht mehr automatisch aktualisiert hat, wenn er nicht auf einer bestimmten Version war.
Das und ist dann aber etwas, was klappen muss, weil da kann ich nicht einfach auf den anderen Container wieder zurückspringen. Wenn das kaputt ist, ist er kaputt.
Genau. Okay. Aber ich meine, es ist halt ein Linux. Man kann mit dem USB-Stick das Ding auch booten oder so. Mit dem Bootloader ist natürlich alles gebastelt, aber das ist im Field Service natürlich schwierig. Aber ja klar, man kann nicht. Ich hätte das ja eben genauso. Ich war ja so clever und habe am Donnerstag Fedora 42 installiert, ein Produktivsystem, an dem man am Samstag einen Vortrag hält. Was soll schon schief gehen? Ja, genau. Bisher weiß man sich immer zu helfen. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Noch weitere Fragen? Ah ja, okay, hier vorne.
Ja, Fedora ist ja gerade bei dem Umstellen von OS 3 zu C. Habt ihr da schon Erfahrungen?
Ja, wir benutzen ja diese CI-Test-Images, die benutzen ja schon Boot C.
Tatsächlich. Okay.
Ja, das war halt. Ach genau, die Frage war natürlich, haben wir schon Erfahrung mit den Umstellungen von OS 3 nach Boot C als Bootvorgang? Ja.
Ja, wenn sonst keine weiteren Fragen sind, dann vielen Dank.